schnell vergeht die Zeit und da ist schon ein Jahr wieder um. Das vorletzte Mal, dass ich mit Sergei Lochthofen spreche und ich freue mich drauf. Und es ist ja noch ein bisschen zu früh für ein Resümee, für einen Jahresrückblick, aber das machen wir das nächste Mal. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Herr Rose. Die im Fernsehen, die fangen ja auch schon im November meistens mit Rückblicken an, obwohl das Jahr noch nicht zu Ende ist. Also da sind Sie in guter Gesellschaft.
Ja, wir wollen ein Resümee ziehen das nächste Mal. Jetzt müssen wir uns noch mit der harten Tagespolitik beschäftigen. Was in den nächsten Tagen anliegt, ist natürlich der Mitgliederentscheid der SPD. Da könnte man sagen, das ist schon gegessen, aber es regt sich doch Widerstand, nicht nur bei den Jusos. Selbst die jungen Wilden von der CDU haben jetzt Probleme mit dem Koalitionsvertrag.
Naja, Probleme ist ein bisschen übertrieben. Natürlich haben die alle ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt und der eine oder andere wird sicherlich auch dagegen stimmen. Aber in der Grundtendenz entscheiden das ja ganz andere Bereiche dieser Partei, sind meistens gesetzte ältere Herrschaften in den Vereinen irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich ja das Gefühl, dass man Herrn Müntefering noch im Ohr hat, Opposition ist Mist.
Naja, das ist ja, eine Opposition gibt's ja dann demnächst kaum noch mit seinen 20%. Da ist es wirklich schwierig und das scheinen jetzt einige zu realisieren, dass so eine 80-prozentige Parlament mit einer Mehrheit ja nicht gerade hilfreich für die Demokratie ist.
Naja, ich glaube, die Menschen haben sich das gewünscht, das stand außer Zweifel. Die haben das Gefühl, wenn die zwei Großen weniger streiten und miteinander etwas tun, dann kann man etwas bewegen. Der Vertrag selbst ist nicht gerade revolutionär, also es gibt keine große Geschichte, die tatsächlich weder Gesundheitsreform noch Pflege noch sonst was wird richtig, sage ich mal, gepackt und für die nächsten 20 Jahre sicher gemacht. Das ist auch sehr schwer, gar keine Frage, ich will sie jetzt nicht alle nur zur Bank schlagen. Aber im Großen und Ganzen lieben es die Menschen in diesem Land in der Mehrheit etwas harmonisch und das wird letztlich auch wohl so sein.
Mhm. Ja, die Harmonie scheint ja in Deutschland perfekt zu sein. Exportüberschüsse, der Industrie geht's gut, die Arbeitslosenzahlen sinken. Doch heute hat ein Kollege von Spiegel Online geschrieben, naja, die sollen sich nicht so viel Zeit nehmen. Dieses krisengebeutelte Europa wartet auf Deutschland und die nächste Krise kommt bestimmt. Können Sie das teilen, die Auffassung?
Gar keine Frage, das weiß man spätestens seit Marx, dass das immer wieder passiert und das hat man auch bis jetzt noch nicht in den Griff bekommen. Deutschland hat Vorteile im Augenblick, also ich glaube im letzten Monat hat die Industrie so viel exportiert wie noch nie, so viel zur Euro-Krise, weil es gibt ja speziell im Osten viele Menschen, die immer wieder meckern an dieser Stelle, was ist das und wie ist das und da zahlen wir nicht so viel für andere, obwohl die Ostdeutschen ja selbst sehr viel in den letzten 25 Jahren bekommen haben, ohne dem hätten sie, sag mal auf gut Deutsch, nicht überlebt. Aber die Bereitschaft zu teilen, trotz aller Weihnachtsmärkte, St. Martin und all der anderen Dinge, ist nicht sehr groß. Ich hatte gestern im Phoenix den internationalen Frühschoppen, da rief just aus Thüringen einer an und fing gleich an, ja, wir Deutschen, wir müssen alle zusammenhalten und das müssen wir doch alles mehr und die anderen wollen alle etwas von uns. Nein, nein, die Deutschen verdienen wie kein zweites Volk im Augenblick an dieser Krise bei den anderen. Insofern sollte man zumindest 2 mal 2 zusammenrechnen, das ergibt immer noch 4.
Kommen wir mal zu einem Ostdeutschen, der es geschafft hat bis an die Spitze. Also es ist ja nicht nur Frau Merkel ein Ostdeutscher, sondern auch Gauck, obwohl es sozusagen in diesen Tagen vielleicht nicht mehr die Rolle spielt. Was er jetzt macht, dass er nicht nach Sotschi fährt und nicht als Staatsoberhaupt zu den Russen fährt, ist das tatsächlich ein Zeichen? Bringt das was oder ist es, wie andere auch sagen, eine Demütigung des russischen Volkes?
Ach, das Volk wird nicht gedemütigt. Das ist natürlich ein bisschen, dem Putin die Zunge rausstecken, weil ich glaube nicht, dass er richtig traurig ist, dass der Herr Gauck nicht kommt. Aber okay, das muss man machen angesichts dessen, was die Russen zum Teil mit Minderheiten machen, wie die das anstellen. Also da wird ein bisschen am Glanz gekratzt und das kann man ab und zu mal machen. Wenn es denn Konsequenz passiert, dass man sagt, ja, das ist jetzt nicht nur bezogen auf Russland mutig, aber dieser Herr Gauck ist dann auch bezogen auf China mutiger, das ist er noch nicht. Und was mich sehr bewegt, wozu er schweigt, so seltsam, merkwürdig, ist die NSA-Geschichte in Amerika. Das heißt, diese totalitären Ansätze, die da sind, gar keine Frage, wenn wir alle überwacht werden, hat das schon viel Geruch auch von der Stasi. So, und da schweigt er einfach dazu. Und dann wird das nicht mehr glaubwürdig. Also Putin ärgern das eine, aber man muss auch noch auf die andere Seite schauen.
Erstaunlich für einen Bürgerrechtler, der sich ja der Stasi, der nach einer Behörde hieß, also oder die Behörde, die Stasi-Behörde ja, hieß ja Gauck-Behörde und er weiß ja, was Überwachung bedeutet, aber da schweigt er tatsächlich, ne?
Ja, also ich glaube, da verliert er an Glaubwürdigkeit. Er sucht ja immer noch ein Thema, also mit dem er wirklich also auch bedeutend etwas sagen kann. In einem Augenblick habe ich das Gefühl, dass die ersten Tage, Monate der Herr Wulff ja noch aktiver war als er. Er trifft sich zwar überall und nickt und lächelt und gibt eine Medaille dort weg und dort einen Preis, Aber das ist, reicht ja natürlich nicht an dieser Stelle. Da ist die Erwartung größer und gerade die Tatsache, nicht nur, dass Frau Merkel überwacht wird, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise von dieser Geschichte betroffen sind und dass man auch in Amerika gar nicht so tut, als ob das was Besonderes wäre. Die eigenen Bürger würde man ja verschonen, aber die anderen kann man schon. Das ist unter Freunden nicht machbar und da ist Herr Gauck mehr gefordert als vielleicht in Bezug auf einen autoritären Putin, von dem wir doch wissen, was wir zu halten haben.
Mhm. Bleiben wir mal im russischsprachigen Raum in der Ukraine.
Oh, jetzt ist gefährlich. Jetzt würden Sie so ungefähr sagen, Österreich und Deutschland, das sei auch eins.
Nee, habe ich
nicht. Ukrainer sprechen Ukrainisch.
Ja, aber
es ist nicht der russischsprachige Raum. Genau das ist das Dilemma. Herr Putin glaubt zumindest, dass das der Raum ist.
Aber ist das nicht eine Form von Russisch oder ist es doch keine eigene?
Nein, das ist auf keinen Fall eine Form. Also Sie können jetzt sagen, Bayerisch ist vielleicht eine Form von Deutsch, da kann man sich drüber streiten.
Okay.
Ja? Aber Ukrainisch ist eine eigene Sprache, das ist wie Polnisch, wie Tschechisch und natürlich, sage ich jetzt mal auch, gibt es Holländisch, Sie können den Holländern nicht sagen, dass die irgendwo so ein verkapptes Deutsch sprechen.
Okay, dann muss man gerade da aufpassen, so eine symbolischen Bilder, wenn eine Lenin-Statue kippt und wenn ein Boxweltmeister tatsächlich die Opposition anführt besteht da eine Chance auch medial, dass sozusagen die mediale Debatte tatsächlich dazu führt, dass die ukrainische Führung sagt, wir treten zurück oder ist das ausgeschlossen?
Ja, wir müssen jetzt aufpassen. Ich sage mal, bezogen auf Sochi hat Herr Gauck ja auch mit im Hintergrund gehabt, dass man gegenüber den Homosexuellen in Russland auf eine sehr niederträchtige Art verfährt, wie man das in Europa eigentlich nicht machen kann. Das mag ja bei arabischen Potentaten noch der Fall sein, aber hier nicht. Das heißt, da muss man schlüssig sein und sagen, ja, okay, dass man schützt eine Minderheit. Man muss natürlich aufpassen, dass Minderheiten heutzutage auch manchmal sehr stark auftrumpfen können und die Mehrheiten terrorisieren können. Schauen Sie nach Thailand. Die wollen ja keine Neuwahlen, die Menschen, die da protestieren, weil sie genau wissen, dass sie bei Neuwahlen wieder verlieren, weil die Mehrheit, es geht da mehr um die etwas ärmere Bevölkerung, die zu der Regierung steht, dass die Mehrheit wieder gesichert wird für diese Regierung. Das heißt, sie wollen lieber einen Rat einsetzen, den sie selbst bestimmen, wo dann der Anführer dieser Demonstranten ist. Das heißt, eine Minderheit versucht, zum Teil auch eine wohlhabende Minderheit, an die Macht zu kommen, die sie demokratisch nicht erreichen kann. Auf der anderen Seite in der Ukraine, das Land ist gespalten. Der Osten, speziell der Donetsk-Becken, also stark bevölkert, spricht dort zum Teil fast nur Russisch. Das heißt also traditionell Richtung Moskau orientiert und dann gibt es die Westukraine in Lwów, also Lemberg und Ivano-Frankowsk und die ganzen anderen Gegenden, die schon eher polnisch fast, sage ich mal, sich fühlen. So, und offensichtlich ist die Mehrheit, die, sage ich mal, doch Russland gegenüber mit Sympathie steht. Das wird sehr schwer werden, dort einen anderen Kurs durchzuführen, zumal Europa in dieser Krisenzeit ja für viele nicht so attraktiv ist. Wir machen uns ja selbst nicht so attraktiv, selbst in Deutschland. Selbst schauen Sie mal in Frankreich, diese ganze Le Pen-Geschichte, die Dame, die hat jetzt die möglicherweise bei den Europawahlen die größte Fraktion dann zu stellen in Frankreich, also eine offen populistische, zum Teil rechts- und zum Teil rechtsradikale in der Tradition Partei. Das heißt, Europa muss auch etwas für seinen Glanz tun und wir sollten nicht so viel meckern.
Haben Sie das Gefühl, dass die Medien, die Berichterstattung in Deutschland, was die Ukraine betrifft, tatsächlich unabhängig ist oder sagen wir mal neutral, gibt es ja so nicht, aber dass das allumfassend ist oder ist da die Sympathie grundsätzlich eher auf der Seite von Klitschko, der Opposition und eher so westlich orientiert?
Ja, das ist ja klar, es ist ja ein bisschen Glaubenskrieg und wir möchten natürlich gerne, obwohl ein Teil der Bevölkerung hier in Deutschland sagt, ja, was wollen wir noch mit der Ukraine dort, die übergeordnete Idee ist natürlich, Europa zu vereinen, es sicherer zu machen, es wohlhabender zu machen. Letztlich gehört dann dazu auch die Ukraine und wenn es gut läuft, vielleicht in 50 Jahren auch Russland, weil es einfach ein europäisch kulturell geprägtes Land ist und auch, sagen wir, für uns wirtschaftlich ganz wichtig ist einfach die Rohstoffe und auch die große Bevölkerung als Markt und so weiter. Also da gibt es viele, viele Gründe zu sagen, wir müssen eigentlich uns zusammenraufen und zusehen, dass die Gräben nicht zu tief werden. Insofern ist die Geste von Gauck verständlich, aber man muss immer aufpassen, dass Russland nicht weiter von uns wegdriftet und vielleicht in Richtung China mehr schielt, was es ohnehin jetzt schon macht. Also an dieser Stelle, glaube ich, sollten wir einfach auch dafür tun, dass unsere Gemeinschaft attraktiver wird. Im Augenblick haben wir Diskussionen bezogen auf Rumänien, auf Bulgarien. Es gibt Ängste, die werden auch geschürt. Und da, glaube ich, die Darstellung der Ukraine und Russlands ist etwas einseitig.
Gehen wir mal weiter weg und zwar nach Südafrika. Nelson Mandela ist tot. Das war die Nachricht sozusagen in der Woche. Hat das Auswirkungen auf die politische Situation in Südafrika? Glauben Sie das oder?
Naja, er hat die letzten 5 Jahre kaum noch eingegriffen. Er war auch ziemlich schon, sage ich mal, altersbedingt ruhig geworden. Das ist verständlich, aber es war natürlich ein angenehmes Gefühl zu wissen, dass so ein Mann noch da ist, irgendwo im Hintergrund. Er ist wirklich historisch der bemerkenswerte Fall, wo jemand sagt, es nicht Auge um Auge geht es hier, dann geht es immer wieder weiter und dann versucht jeder dem anderen das Auge auszustechen. Wir müssen es diesen Kreis durchbrechen. Er hat es geschafft in Südafrika, deswegen für uns ein ganz großer Mann, deswegen ein ganz großer Name für uns. Und schauen Sie, der Versuch im Nahen Osten, wo wir ja auch gehofft haben, damals mit Rabin und als sie ihn umgebracht haben, ist das alles gekippt und es ist nichts draus geworden. Und wie viel Blut und wie viel Leid eigentlich weiterhin an dieser Stelle, sage ich mal, für uns alle entsteht. Wir sind ja nicht weit davon entfernt. Also es fehlen uns die Mandelas, aber es ist ihm halt wirklich ein seltener Fall. Die meisten Menschen verfahren ganz anders. Auch wir sind da vielleicht nicht ganz anders.
Herr Lochthofen, wir drücken uns davor, über Thüringen zu reden. Dabei sind wir ja mitten, ich merke es hier in Erfurt, im Kommunalwahlkampf und natürlich auch die Landtagswahlen stehen vor der Tür. Müssen wir da jetzt schon drüber reden oder können wir uns das sparen?
Naja, wir müssen natürlich aufpassen, dass das den Menschen nicht zum Halse raushängt, bevor wir überhaupt sozusagen in die Zielgerade kommen. Wir haben uns jetzt unterhalten, wir hatten ja immer wieder mit Herrn Machnik, mit der Geschichte zu tun, die Frau Lieberknecht ja am Bein hat. Da werden wir noch genug Themen haben, aber ich glaube, man muss aufpassen, dass nicht zu früh passiert, die ganze Geschichte. Gleichzeitig merkt man ja auch, ein Teil der Leute kriegt oftmals nur im letzten Moment mit, dass Wahlen sind, also weil man höchstwahrscheinlich sich mit solchen Dingen nicht zu sehr beschäftigt. Also es wird uns schon noch beschäftigen, aber das Jahr, glaube ich, so wie es ausklingt, ist noch nicht das Jahr des großen Wahlkampfes. Insofern haben wir noch erstmal damit zu tun, dass wir in Berlin eine Regierung kriegen. Ja, und die SPD entscheidet und all die anderen Dinge. Dann kommt das andere schon auf uns zu. Da werden wir nicht drum herum können. Übrigens, ich war jetzt vorgestern war ich auf dem Weihnachtsmarkt, was ich so selten tue am Wochenende. Es war wieder eine Völkerwanderung. Durch die Marktstraße sind sie nicht durchgekommen. Das heißt also, ich glaube, die Menschen, die da draußen Glühwein getrunken haben, sich gefreut haben, aber sie denken auch noch nicht an die Landtagswahl.
Dann soll es so sein, dann sollen sich Leute vergnügen auf dem Weihnachtsmarkt. Herr Lochthofen, wir hören uns nächste Woche letztmalig, vielleicht mit einem kurzen Resümee.
Letztmalig in diesem Jahr gehe ich
mal davon aus. Unbedingt, in diesem Jahr natürlich. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit, eine schöne Woche.
Ja, wir schauen uns das mal an. Ich muss ein bisschen arbeiten am nächsten Manuskript.
Das ist klar. Sehr gut. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Im Gespräch Sergei Lochthofen.